Gartenradio, mitten im Grünen.
Fundatrix und die Schwarze Legion heißt diese Folge. Und da geht es, nein, auch wenn es so klingt, nicht um Asterix und Obelix im Garten von Cäsar. Es geht um Blattläuse. Da gibt es Fundatrixe. Legionen von Blattläusen in Schwarz oder Grün kennen wir alle. Und einen Zaubertrank, den gibt es tatsächlich auch. Dem Geheimnis dieses Zaubertranks ist die Schweizer Blattlausforscherin und Blattlausliebhaberin Heidi Kech auf der Spur. Und von diesem Trank, von Söldnern, von Mumien und von Weiberwirtschaft erzählt sie auf einer Bank im Stockalper Schlosspark in Brieg, einer beschaulichen Kleinstadt im Wallis, ganz im Süden der Schweiz. Der Wind weht frisch von den Bergen hinunter. Unsere Bank steht geschützt hinter einer mannshohen Ligusterhecke. Heidi Kech, eine junge, schlanke Frau mit halblangen dunklen Haaren, im Wanderoutfit, hat im Rucksack alles dabei, was sie für ihre Wanderung nach dem Interview braucht. Ich habe in meinem Rucksack eine kleine Plastikdose mit grünem Deckel. Darin ist meine Blattlausbeute samt Pflanze.
Ich war vorher noch auf dem Berg. Es war etwa auf 2000 Meter Höhe, habe ich jetzt sowas abgezupft. Wir können das ruhig mal aufmachen, dann kannst du die besser sehen.
Das ist eine Witwenblume, die du da hast. Und du hast da braune und grüne Blattläuse da drauf. Ja. Schön. Ja, man sieht jetzt wunderbar, wie die sich so an diesem Pflanzenstängel festgesaugt haben und da Pflanzensaft trinken. Was ich ganz, ganz schön finde, die braunen, die sind so quasi einfarbig, aber bei den grünen sieht man wunderbar wichtige Strukturen, die halt so eine Blattlaus ausmachen. Also sie hat schwarze Beinchen, 6, weil sie halt ein Insekt ist. Und dann hat sie auch 2 schwarze Röhren auf dem Hinterleib, siehst du das?
Ja.
Und das sind die Sifunculi. Und diese Sifunculi, die nutzt sie, also wenn man die jetzt bedrängt, dann wird sie dort ein Verteidigungssekret absondern. Das ist klebrig und soll quasi dem Angreifer die Mundwerkzeuge verkleben. Und das ist auch ein Alarmzeichen, also wenn sie das absondert, dann werden die anderen Blattläuse flüchten, sich von der Pflanze fallen lassen oder wegrennen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie provozieren kann, dass sie das absondert. Mir das gefällt ihr zwar nicht so, aber das ist jetzt anscheinend nicht stressig genug, dass das jetzt...
Würdest du das denn spüren, wenn die da hinten jetzt...
Nee, das, man sieht dann einfach so ein kleines, hellbraunes Flüssigkeitströpfchen, das sie absondert. Aber nö, das ist jetzt bei dir nichts. Und was man auch sieht, zwischen diesen Sifunculi, die sie nach hinten wegzeigen, hat sie ein kleines Schwänzchen. Da muss man jetzt ganz genau hinschauen.
Da bräuchte ich eine Lupe, glaube ich.
Ja, da bräuchte man vermutlich fast eine Lupe. Dieses kleine Schwänzchen, das nennt man Kauder. Und bei gewissen Blattläusen ist es auch beweglich, diese Kauder. Und dann nutzt sie dieses Schwänzchen, um Honigtau wegzuschleudern. Es gibt Aufnahmen davon, das ist super schön zu sehen, wie sie dann den Honigtau wegschleudern.
Und wir sehen ja jetzt hier kleine braune. Die kleinen sind vielleicht 2 mm und die grünen sind vielleicht 3 oder so oder doppelt so groß, kann man schlecht schätzen. Sind die jetzt verwandt? Ist das eine Art oder sind das unterschiedliche Arten?
Also es gibt ja in der Schweiz etwa mindestens 300 Blattläusearten und ich kann dir jetzt nicht sagen, was das für eine Blattläuseart ist und ob das dieselben sind. Ich gehe aber davon aus, dass sie dieselben sind, die einfach in 2 Farben vorkommen können. Das gibt es ganz oft. Eine Blattlaus, die man häufig auf Weiden findet, die ist knallorange, wenn sie jung ist, und dann wird sie dunkelgrün mit orangen Flecken, wenn sie alt und erwachsen ist. Dann eben die hier, die wir haben, so ein schönes Türkis mit schwarz angehauchten Beinen. Es gibt rote Blattläuse. Meine Lieblingsblattlaus, das ist die Lindenblattlaus. Die ist gelb mit kleinen schwarzen Punkten auf dem Körper. Dann gibt es die Erbsenblattlaus. Die gibt es in hellgrün oder in rosarot. Das ist auch ganz schön, die ist so ganz durchscheinend. Die hat rote Augen und wenn man sich die genau anschaut, also man nimmt sich einen Klee, schaut, ob es da grüne oder rosa, richtig große Blattläuse drauf hat, die sind dann bis zu 5 mm groß. Und wenn man sich diese Blattlaus dann genau anschaut, dann sieht man durch den Rückenschild der Mutter hindurch die roten Augen der Babys im Körper der Mutter. Die schauen einen dann da so quasi aus dem Körper der Mutter an. Es gibt auch wollige Blattläuse, also die Buchenblattlaus, die wollige Buchenblattlaus, sieht aus wie ein kleines schneeweißes, bläuliches Wollknäuel, weil die scheidet Wachshaare aus. Also jedes Mal, wenn sie sich häutet, hat sie noch keine Haare und dann mit der Zeit fangen auf ihr Haare an zu wachsen, die sind schneeweiß. bis sie aussieht wie ein kleines Wollknäuel, das da auf dem Blatt sitzt. Super schön zu sehen.
Also wo gibt es die denn überall, die Blattläuse?
Also da gibt es kaum eine Pflanze, die nicht von Blattläusen befallen werden könnte. Also das fängt dann bei Brennnesseln, das geht über die Baumwipfel, da hat man auf den Bäumen, findet man Blattläuse. Reinfahren, da gibt es so ganz wunderschöne schwarz-pinke Blattläuse, die sind super süß. Es gibt sogar Blattläuse, die Bambus befallen oder Getreide befallen. Jede Pflanze hat ihre Blattlaus, würde ich jetzt mal sagen.
Praktischerweise werden die Blattläuse dann oft auch gleich nach der Wirtspflanze benannt. Neben der Erbsen-, Bohnen- oder Lindenblattlaus tragen sie so schöne Namen wie die grüne Pfirsichblattlaus, die gefleckte Kartoffelblattlaus oder die grüne Gurkenlaus. Aber egal wie die Blattläuse heißen, am Anfang einer jeden schwarzen, grünen oder rosa Blattlauslegion steht eine Fundatrix. Wir gucken wieder in unser Döschen mit den grünen und braunen Blattläusen.
Kannst du jetzt sehen, ob hier irgendwo ein Fundatrix dabei ist?
Nö, also eine Fundatrix ist halt einfach eine Gründerin einer Kolonie. Aber die muss ja nicht unbedingt anders aussehen als die anderen. Also
das ist ja ein Name, da denkt man gleich an Asterix. Fundatrix heißt eigentlich nur was?
Das ist eine Gründerin einer Kolonie. Man muss sich vorstellen, die Blattlaus bei uns, die überwintert das Ei. Irgendwo auf einem Baum in der Regel. Und wenn es Frühling wird, dann schlüpft aus diesem Ei eine kleine Laus, die wird erwachsen und beginnt selbst Blattläuse zu produzieren. Und das ist dann eben so eine Fundatrix, oder? Die macht eine Kolonie.
Und wenn die Gründerin, die Fundatrix, Kinder kriegt, dann heißt es immer, hurra, es ist ein Mädchen.
Genau, Blattläuse, die sind ja eigentlich ein Sack Zucker. Die hängen an der Pflanze wie ein Sack Zucker. Und das ist natürlich unglaublich attraktiv für Feinde, wenn da Proteine und Zucker einfach so rumhängen. Und die Strategie der Blattläuse ist, dass sie sich so unglaublich schnell vermehren, dass sie trotz aller ihrer Feinde irgendwie es schaffen zu überleben. Ne? Die machen mehr Babys, als die Feinde fressen können. Damit sie aber so viele Babys produzieren können, nutzen sie einen Trick. Und das heißt, sie schaffen erstmal die Männchen ab. Männchen bringen nichts. Männchen können keine Nachkommen produzieren. Das heißt, die Weibchen, die klonen sich einfach, produzieren nur Töchter. Das ist unglaublich effizient, weil wenn man jetzt so ein Weibchen hat, das produziert vielleicht 30 bis 70 Nachkommen in seinem Leben. Und diese 30 bis 70 Nachkommen, die produzieren auch wieder je 30 bis 70 Nachkommen. Da kann man sich vorstellen, wie schnell dass sich diese Blattläuse vermehren. Und das erklärt dann auch, weshalb man plötzlich eine Herrscher Blattläuse auf dem Balkon hat. Oder?
Und wie kommen die zur Welt?
Ja, also die Fundatrix, die klont sich ja und sie legt keine Eier, sondern sie ist lebendgebärend. Und die drücken die relativ ohne große Probleme raus. Also das ist nicht so wie eine menschliche Geburt oder so. Das geht bei denen so ganz im Nebenbei. Die frisst auch weiter. Das stört die nicht groß, hat man das Gefühl. Wenn man dem zuschaut, und das kann man, das sieht man auch von Auge, wenn man dann wirklich genau hinschaut, vielleicht mit einer Lupe, dann sieht man, wie die eine winzig kleine Blattlausnymphe gebärt. Und sobald die Blattlausnymphe nur schon aus dem Körper der Mutter raus ist, fängt die an, so mit den Beinen zu wackeln und wird dann auf den Boden abgesetzt. Und dann krabbelt sie weg und sucht sich einen Ort, wo sie trinken kann. Also die kommen schon mit Beinen und Antennen und allem, was so eine Blattlaus braucht, zur Welt. Dann häuten die sich mehrere Male, werden immer größer, bis sie dann halt da eben erwachsen sind und selbst anfangen, Babys zu produzieren.
Die bleiben dann alle auf demselben Stängel oder auf derselben Rose, oder?
Die können zwar schon recht rennen, aber weit kommen sie nicht. Jetzt, wenn es aber denen zu eng wird, also wenn es zu viele andere Blattläuse hat und wenn die Nahrungsqualität auch schlechter wird, dann gibt es einen Switch. Siehst du das hier? Das hier ist eine komplett türkise Form,
ja.
Und du siehst, die ist ein bisschen anders. Die hat Flügel. Und die gibt es, wenn es auf der Pflanze langsam keinen Platz mehr hat. Dann kommen die Blattläuse in den Stress und die Blattlausmutter, die wechselt dann von der Produktion von ungeflügelten Babys zur Produktion von geflügelten Babys. Aber das ist immer noch genetisch genau gleich. Also die ungeflügelte und die geflügelte Form, die haben genau die gleichen Gene. Die haben einfach die Gene für die Flügel entweder angeschaltet oder ausgeschaltet. Und die Geflügelten, die sind dann oft ein bisschen anders. Also die sehen etwas schlanker aus, sind etwas aerodynamischer, auch etwas besser gepanzert und haben zum Teil auch andere Farben.
Ja, wunderschön.
Ist jetzt wirklich, also die ist wirklich so knallgrün, so wie ein Edelstein.
Und sehr aktiv. Sehr unheimlich am.
Die wird jetzt dann wahrscheinlich auch mal abheben. Und die fliegen dann weg und suchen sich eine neue Pflanze, lassen sich dort nieder und fangen wieder an, Babys zu produzieren, die jetzt aber wiederum keine Flügel haben. Weil hoffentlich ist ja diese geflügelte Blattlaus auf eine Pflanze gelandet, wo sie keine Konkurrenz hat. Und dann brauchen die Babys ja keine Flügel. Die können ja dann dort sitzen und trinken.
Und in den Babys sind schon wieder Embryonen für neue?
Ja, und das ist diese Art teleskopische Generationenfolge, sagt man dem. Also wenn man die Blattlausmutter an sich anschaut, dann trägt sie Embryonen in sich. Und diese Embryonen, die fangen selbst schon wieder an, Babys zu produzieren. Und das ist auch dieser Grund, dass die sich so schnell fortpflanzen können. Also im Labor geht es etwa 10 Tage, bis eine Blattlaus erwachsen ist.
Und wie lange lebt die?
Also so meine Methusalem-Blattläuse, die haben es so auf etwa 50 Tage geschafft.
Die wurden dann irgendwann grau.
Also ich habe mit schwarzen Bohnenblattläuse gearbeitet, die sind wirklich komplett schwarz. Und die werden tatsächlich ein bisschen grau, weil die kriegen so weiße Wachsausscheidungen auf dem Körper. Aber ja, man sieht denen nicht viel an. Die hängen einfach an der Pflanze, bis sie irgendwann sterben und runterfallen.
Und kommen wir doch noch mal kurz zu den Männchen. Also wenn die Fundatrix, die Gründerinnen, alle Mädchen produzieren, wo kommen denn dann die Männchen her?
Das hat wieder mit dieser Wandlungsfähigkeit der Blattläuse zu tun. Also die haben so viele genetische Programme, die sie abspulen können. Ein Programm ist, dass sie eben Flügel machen kann, damit, also dass sie Babys machen kann, die dann Flügel haben. Und ein Programm ist eben auch, dass sie Männchen produzieren kann. Das Programm wird aber erst abgerufen, wenn es auf den Herbst zugeht, also wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen fallen. Und dann merkt die Blattlaus, ups, jetzt wird es Winter. Im Winter überleben die meisten Blattläuse bei uns nicht, es ist zu kalt. Und das heißt, sie wirft dann das genetische Programm an, dass sie Männchen produziert. Dann entstehen halt Männchen und Weibchen, die können sich paaren. Und dann, das ist quasi das eine Mal im Leben, wo sie Sex haben. Und aus dieser Paarung entsteht ein Ei. Die Mutter legt dann das Ei irgendwo an einen geschützten Ort, häufig in die Rinde eines Baumes, irgendwo unter einer Flechte versteckt oder so. Und dann überwintert dieses Ei und schlüpft dann erst im nächsten Frühling wieder. Aus dem Ei schlüpft dann halt eine kleine Blattlaus, die wächst auf und die fängt dann an, Töchter zu produzieren.
Und wenn ich zum Beispiel Blattläuse an der Rose habe, dann legen die das Ei vielleicht auch da irgendwo dann schon gleich wieder ab für das nächste Jahr oder nicht?
Blattläuse haben wahnsinnig komplizierte Lebenszyklen. Das heißt, die wechseln häufig vom einen Wert zum anderen. Die überwintern auf einem Wert und wechseln dann für den Sommer auf andere Werte. Also die schwarze Bohnenblattlaus, die ich hatte, die überwintert auf dem Pfaffenhütchen. Und im Frühling, sobald sie dann die ersten flugfähigen Blattläuse produziert hat, fliegen die weg. Dann suchen sie sich ein schönes Plätzchen irgendwo auf einem weißen Gänsefuß oder auf einer Ackerbohne, dann hat man sie im Garten. Und dann leben sie den Sommer hindurch auf dieser krautigen Pflanze. Und wenn es dann auf den Winter zugeht und die krautigen Pflanzen wieder absterben, dann macht sie sich wieder auf zu einer Pflanze, die halt den Winter überleben kann.
Also wenn es auf der Pflanze zu eng ist und die fliegen einmal los, wie hoch fliegt denn so eine Blattlaus?
Die kann ziemlich hoch fliegen. Die kann auch ziemlich weit fliegen. Also die Erbsenblattlaus, die wandert bei uns eigentlich von Frankreich wieder ein.
Und über die Alpen?
Ja, die lässt sich mittragen vom Wind, die ist natürlich super klein, oder? Die geht jetzt nicht hin und fliegt da wie ein Weltmeister, aber die lässt sich vom Wind mittragen und kann dann schon rechte Distanzen zurücklegen, ja.
Und wie findet die dann ihre neue bevorzugte Wirtspflanze?
Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist eine rechte Leistung für die Blattlaus, wenn sie so fliegt und sich eine Pflanze suchen muss. Es ist ja alles grün und sie muss die eine Pflanze finden, die sie braucht, weil die kann sich nicht auf irgendeine Pflanze niederlassen, die braucht die richtige Pflanze. Ich gehe davon aus, dass da auch der Duft der Pflanze eine Rolle spielt, dass die sich quasi am Duft der Pflanze orientiert.
Der Duft der kleinen, schmalen Welt sozusagen. Was den Galliern das Dorf, ist den Blattläusen die Pflanze, der Hortus der Glückseligkeit. Auch wenn die Fundertrickse ohne Trubadixe auskommen, denn Minnegesang brauchen die Blattlausdamen keinen. Im Herbst reichen selbstgemachte Männchen. Und angesichts dieses Blattlausmatriarchats würden in Fundertricks-Comics die Heldinnen Gute Mine und Falballa heißen und nicht Asterix und Obelix. Ohne eins geht es aber auch bei den BlattläusInnen nicht. Den Zaubertrank. Und genau den hat Heidi Kech erforscht, zufälligerweise.
Wie bist du denn auf die Blattlaus gekommen?
Grundsätzlich war das so eine Art Berufsunfall. Also ich habe Biologie studiert, musste dann eine Masterarbeit finden und da war ein Professor, der hat Masterarbeiten mit Blattläusen angeboten. Und dann habe ich das gemacht und man rutscht da so rein und merkt, dass diese Tiere, die man irgendwie nie wirklich beachtet hat, ziemlich toll sind. Wenn man die Blattlaus als Forschungsobjekt anschaut, dann wird die plötzlich sehr, sehr spannend, weil die halt sehr viel über Evolution erzählen kann, über Zusammenarbeit zwischen Bakterien und Insekten, also über Symbiose. Die Bakterien, die helfen den Blattläusen, gewisse Funktionen zu erhalten oder gewisse Überlebensvorteile zu erhalten.
Zum Beispiel?
Also grundlegenderweise leben Blattläuse von einer Nahrung, die nicht sehr gut ist. Also Pflanzensaft, der hat extrem viel Zucker drin, das ist gut, aber auch sehr wenige essentielle Aminosäuren, sagt man. Also diese Aminosäuren, die man zu sich nehmen muss, damit man Proteine bauen kann, damit man seinen ganzen Körper bauen kann. Was macht man jetzt als Blattlaus, oder? Also man hat sehr viel Zucker, aber wenig essentielle Aminosäuren. Nun, man tut sich zusammen mit einer Bakterie. Und diese Bakterie, die produziert quasi Aminosäuren für die Blattlaus, hilft ihr, mit dieser minderwertigen Nahrung zu überleben.
Man könnte sagen, die ernähren sich ungesund, die Blattläuse, und brauchen deshalb Hilfe.
Ja, also die haben definitiv keine ausgewogene Mahlzeit vor sich, wenn sie den Pflanzensaft anschauen. Oder? Das ist Zucker. Wenn wir nur Zucker essen würden, das würde nicht funktionieren. Wir brauchen auch Proteine und Zucker oder Aminosäuren und Zucker. Und das geht den Blattläusen gleich. Zusätzlich zu dieser Nahrungssymbiose, die die Blattläuse absolut brauchen, können sie aber auch Symbiosen eingehen mit anderen Bakterien. Die brauchen sie nicht wirklich zum Überleben, aber diese Bakterien können ihnen Vorteile verschaffen. Die Bakterie, die ich erforscht habe, die heißt Hamiltonella defensa. Die ist super, weil die schützt die Blattläuse vor ihren Feinden. Also die gibt der Blattlaus die Superkraft, dass sie nicht mehr angegriffen werden kann. Und zwar von einem ganz speziellen Feind. Das ist eine winzig, winzig kleine Schlupfwespe. Und deshalb nennt man diese Hamiltonella defensa eben defensa, weil sie, to defend auf Englisch, sie verteidigt die Blattlaus gegen Feinde.
Also es ist quasi der Zaubertrank.
Das ist quasi der Zaubertrank. Wenn man jetzt das mit Asterix und Obelix vergleichen würde, dann wäre das der Zaubertrank, der die Blattlaus unbesiegbar, nicht ganz unbesiegbar macht. Oder zumindest sehr viel stärker macht, als sie normalerweise wäre. Es gibt jetzt aber Blattläuse mit und ohne Hamiltonella. Das liegt daran, dass die Hamiltonella halt eben nicht gratis ist. Also wenn die Blattlaus Hamiltonella in sich trägt, dann muss sie die ja auch unterhalten, muss sie füttern. Dann verliert sie Energie, die sie nicht in Nachkommen investieren kann. Das heißt, die Blattlaus hat dann halt weniger Nachkommen. Dafür, wenn eine parasitische Schlupfwespe kommt, überlebt dann die Blattlaus und kann überhaupt Nachkommen produzieren, während die anderen Blattläuse, die keine Hamiltonella haben, die gehen dann halt zugrunde und das ist dann Ende der Fahnenstange, so evolutionär gesehen. Diese Hamiltonella, die funktioniert nur, weil sie ein Virus in sich trägt. Also die Blattlaus, die hat eine Symbiose, eine Zusammenarbeit mit einem Bakterium und das Bakterium arbeitet zusammen mit einem Virus und das Virus produziert ein Gift, das dann die Blattlaus vor den Feinden schützt. Es ist eine unglaublich komplexe Geschichte, aber ich finde das so wunderschön, dass da diese drei Organismen zusammenarbeiten. Das ist ein super Forschungsthema, aber auch ein kleines Schmuckstück der Evolution.
Und dieses Schmuckstück der Evolution bedeutet also, wenn wir mal wieder Asterix und Obelix bemühen möchten, dass was dem Obelix, das Wildschwein, der Blattlaus der Zucker ist und dass es bezahlte Söldner in Form von Viren und Bakterien gibt, die dabei helfen, sozusagen die Römer in Schach zu halten. Und da sind wir auch schon bei Fundertricks und ihre Feinde. ein weites Feld. In unserer Plastikdose ist kein Feind zu entdecken, also gucken wir uns in der Hecke um, neben der wir sitzen.
Aha, siehst du? Ein Griff.
Ja, schau. Siehst du die hellbraunen, kugeligen?
Ja.
Das sind die Mumien.
Nein.
Ja, nimm's mal in die Hand. Du siehst dann auch die Löcher, wo sich die Schlupfwespe aus der Mumie rausgeschnitten hat. Die Schlupfwespe, das ist so eine wirklich kleine Wespe, so, was sage ich, 2-3 Millimeter groß oder lang. Und häufig ganz unscheinbar. Und diese Schlupfwespe, die macht sich jetzt an die Blattlaus ran, schleicht sich von hinten an und legt ein Ei in die Blattlaus rein. Und sie missbraucht eigentlich diese Blattlaus als Kinderstube, weil aus diesem Ei schlüpft jetzt eine kleine Larve. Und die Larve, die fängt jetzt an, sich durch die Blattlaus zu fressen. Und zwar bei lebendigem Leibe. Also die Blattlaus, die lebt noch ziemlich lange. Unter dem Mikroskop kann man dann auch mit der Zeit sehen, wie sich die Larve in der Blattlaus schon bewegt und so pulsiert. Und am Ende, wenn die Larve fast ausgewachsen ist, dann tötet sie die Blattlaus und frisst auch noch die letzten Resten fein säuberlich aus dieser leeren Blattlaushülle raus. Und dann verpuppt sie sich. Sie spinnt sich also ein, entweder in der leeren Hülle der Blattlaus oder unter der Blattlaus. Und das verwandelt dann diese Blattlaus in eine Art, eine beige Mumie. Und diese Mumie, die sieht man dann. Oh, schau! Na, da hast du aber Glück. Siehst du dieses kleine Würmchen hier,
ja,
so ein bisschen gelblich, durchsichtig, glasig,
ja,
vorne etwas spitzer als hinten? Das ist eine Schwebfliegenlarve. Also die Schwebfliegen, die kennst du, das sind diese schwarz-gelben Fliegen, die so in der Luft stehen bleiben. Die Larve dieser Schwebfliege, die frisst wirklich gerne Blattläuse. Die schleicht sich jetzt da auf dem Blatt rum, bis sie eine junge Blattlaus findet. Dann greift sie die kleine Blattlaus an und saugt sie aus. Also das ist wirklich ziemlich brutal. Da wird die Blattlaus bei lebendigem Leibe ausgesaugt. Und dann, ja, dann sucht sie sich die nächste Blattlaus, diese Schwebfliegenlarve.
Ich glaube, jeder Hobbygärtner weiß mittlerweile Marienkäferlarven, oder?
Marienkäfer, das sind das, was die Leute sehen. Das sind die Larve, die ist ja schwarz und orange, die sieht man auch sehr gut. Und ja, die frisst Blattläuse. Aber eben diese Schwebfliegenlarven, die sind viel unscheinbarer, oder? Die sind oft glasig, grün, vielleicht etwas beige, ziemlich klein. Aber auch die kann sehr, sehr viele Blattläuse vertilgen. Und dann gibt es noch Florfliegenlarven. Also sie schleicht sich dann an Blattläuse und packt die mit ihren Zangen, pumpt ein Verdauungssekret in die Blattlaus rein und saugt sie danach aus. Und man nennt diese Florfliegenlarve auch Blattlauslöwe, weil sie eben so auf die Blattläuse aus ist. Und also wenn man so Blattläuse im Garten hat und die auch mal sein lässt und dann einfach beobachtet, was da kommt, eben da kommen diese Florfliegenlarven, da kommen Schwebfliegenlarven, da kommen Spinnen, gewisse Vögel fressen Blattläuse, vor allem an Bäumen.
Und wer nicht in den Zaubertrank der Bakterien der Hämatonella defensa gefallen ist, hat es schwer. Oder wehrhafte Söldner mit 6 Beinen, denn Ameisen sind stramme Blattlausverbündete. Ich zeige Heidi Kech ein Foto, das ich am Vortag gemacht habe.
Oh, kannst du das sehen? Das sind jetzt hier ganz dicke schwarze Blattläuse gewesen und sehr große schwarzbraune Ameisen. Und ich bin nur an die Pflanze mit dem Handy so ein bisschen dran gegangen und dachte plötzlich, was beißt mich denn da so? Da hat sich schon Ameisen fallen lassen und haben mich in die Hand gebissen. Also es war wirklich eine Strategie. Die sind mörderisch gut drauf, muss man sagen. Die passen echt auf, ne?
Die passen wirklich echt auf. Also das kann man auch ganz gut beobachten. Die auch Marienkäferlarven, die ja eigentlich irgendwie 2-3 mal so groß sind wie so eine Ameise, die ergreifen dann ganz schnell die Flucht, wenn die Ameise kommt. Also die Ameisen sind wertvoll für die Blattläuse, aber die Blattläuse sind auch wahnsinnig geschickt. Die verwerten ihre Ausscheidungen dahingehend, dass sie mit ihren Ausscheidungen quasi die Ameisen für Schutz bezahlen. Das muss man auch noch können, seine eigenen Ausscheidungen als quasi Söldnerlohn irgendwie einzusetzen. Liegt halt daran, dass die Blattläuse vor allem Zucker ausscheiden. Den holen sich die Ameisen ab. Das ist tatsächlich so ein Melkvorgang. Also die Ameise, die kommt dann mit ihren Fühlern und trommelt so ganz sanft auf den Rückenschild der Blattlaus, worauf die Blattlaus den Hintern hebt und so ein kleines Tröpfchen Honigtau absondert. Und das wird dann aufgenommen und ins Nest getragen. Das kann man mit einer Lupe wunderbar beobachten und ich würde das jedem mal empfehlen. Also wenn man irgendwo Blattläuse findet mit Ameisen, wirklich mal sich hinsetzen und zuschauen, bis dieser Honigtau-Transfer passiert, weil es ist wirklich super schön zu sehen.
Und warum ist das schlecht, wenn Ameisen dabei sind? Warum sagst du, da muss man dann aufpassen?
Ja, das Problem ist halt, dass wenn ich im Garten mich auf die natürliche Kontrolle von Blattläusen verlasse, dann verlasse ich mich darauf, dass diese Schwebfliegen, Florfliegen, Käfer und Spinnen mir die Blattläuse wegfressen. Nur die Ameisen, die schützen jetzt ihre Blattlauskolonie, verteidigen sie gegen Feinde, das heißt, die Blattlaus wird dann nicht mehr gefressen. Das sieht man dann auch sofort, also sobald ich Blattläuse habe, die von Ameisen gehärtet werden, sehe ich auch deutlich weniger Feinde, jetzt nur schon auf meinem Balkon.
Und diese Ausscheidungen, die werden aber auch von anderen geschätzt, oder?
Also entweder gibt die Blattlaus die Ausscheidung an eine Ameise ab, wenn sie mit der Ameise zusammenarbeitet. Jetzt gibt es jetzt aber ganz viele Blattläuse, die arbeiten nie mit Ameisen zusammen. Was die machen, die schleudern ihre Ausscheidung möglichst weit weg von sich, weil das ist ja zuckrig, das ist auch sehr klebrig. Die möchten das ja nicht auf sich haben, sonst kleben sie irgendwann am Blatt fest. Und wenn sie diesen Honigtau wegschleudern, dann endet er oft auf einem Blatt oder irgendwo auf einem Auto. Das merkt man, wenn man sein Auto unter einer Linde parkiert, so im Frühsommer, dann hat man ein klebriges Auto. Ja, das ist Blattlaus-Scheiße. Und dieser Honigtau, der jetzt überall rumliegt, das ist ja Zucker, der liegt einfach da. Und es gibt so gewisse Insekten, vor allem Bienen, die mögen Zucker und die sammeln Zucker. Also die Bienen, die holen sich den Honigtau, den die Blattläuse weggeworfen haben, lecken den von den Blättern und tragen den zurück in den Stock, machen daraus Waldhonig. Dieser Waldhonig, der besteht dann eigentlich aus Blattlausausscheidungen, aber auch aus Ausscheidungen von Schild- und Rindenläusen.
Da kann man trotz vieler Gemeinsamkeiten von Fundatrixen und Asterixen froh sein, dass die Gallier keine Söldner mit Honigtau entlohnen. Blattlausforscher sind jedenfalls noch immer den Geheimnissen der schwarzen Legionen auf der Spur. Warst du mal auf einem Blattlausforscherkongress? Gibt's sowas?
Ja, das gibt es. Da war ich in Paris. Da tauscht man sich über die neuesten Erkenntnisse bei den Blattläusen aus. Es gibt auch eine Aphids Special Interest Group von der Royal Entomological Society in England. Also das ist tatsächlich eine Gruppe, die sich speziell für Blattläuse interessiert. Das ist ein etablierter Forschungszweig, weil es halt eben darum geht, die Evolution von Symbiosen zu untersuchen. Und Evolution ist ein riesiges Thema in der Forschung.
Wie sind die so, die Blattlausforscher?
Die sind alle recht bodenständig. Also es gibt ein paar japanische Gruppen, die machen wahnsinnig tolle Aufnahmen von Blattläusen unter dem Mikroskop und auch von den Bakterien in den Blattläusen drin. Die können also zeigen, in welchen Zellen dass diese Bakterien dann tatsächlich gehalten werden von der Blattlaus. Also sie hat ein spezielles Organ, das sie quasi reserviert für diese Blattläuse. Das ist wirklich für mich als Blattlausforscherin natürlich wahnsinnig spannend. Und ich glaube auch, wenn jetzt da Leute reingehen würden oder zuhören würden, es gäbe immer wieder ein paar schöne Bilder, die sie zumindest ästhetisch genießen könnten.
Gibt es so einen Blattlaus-Guru, also so jemand, der führend ist in der Blattlausforschung?
Ja, so eine der Gurus ist Nancy Moran. Sie ist eine amerikanische Forscherin. Sie hat quasi entdeckt, dass diese Blattläuse eben sich zusammenspannen mit Bakterien. Ja, die hat eine riesige Karriere hingelegt mit Blattlausforschung. Und das ist ganz, ganz erstaunlich, dass sie halt einfach hingeschaut hat, wo niemand sonst hingeschaut hat.
Wie lange hast du dich mit den Blattläusen beschäftigt für deine Doktorarbeit?
Na, das ging insgesamt etwa 4 Jahre.
Hattest du nie die Nase voll?
Nö. Also ja, ein Experiment, da hatte ich an die 510 Blattläuse, die ich einzeln verfolgt habe, durch ihr ganz Leben lang. Und dann habe ich gewartet, bis danach noch die letzte stirbt. Und als dann die letzte endlich tot war, war ich dann doch recht glücklich.
Was hast du da untersucht?
Da wollte ich vor allem wissen, wie viel das diese Symbionten, also diese Hemelthinella defensa kostet. Also wenn die Blattlaus Hemelthinella defensa in sich hat, wie viel sie quasi für diesen Schutz, den sie von Hemelthinella bekommt, bezahlen muss. Lebt sie weniger lang? Kann sie weniger Babys produzieren? Das war dann das Blattlaus-Peaks-Experiment. Ich habe dann eine ganz dünne Nadel genommen und die eine Blattlaus gestochen und dann die andere Blattlaus gestochen. Ganz, ganz vorsichtig, damit die andere Blattlaus auch überlebt. und dann die Blattlaus, die ich als zweites gestochen habe, großgezogen und geschaut, hat es das Bakterium quasi geschafft, in diese neue Blattlaus hineinzukommen.
Und hat sie?
Und das klappt tatsächlich, ja. Was man bei dieser Arbeit halt häufig macht, die eine oder andere Blattlaus essen, weil man saugt die quasi so mit einem kleinen Schläuchlein an und wenn die Blattlaus zu klein ist, dann saugt man die halt auch mal ein und ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Blattläuse ich in meiner Forschungskarriere tatsächlich gegessen habe.
Schmeckt dann nur nach Zucker, oder?
Wir haben ihm gewitzelt, dass wir mal genügend Blattläuse sammeln sollten und dann die zusammen essen sollten, um zu schauen, ob die tatsächlich so süß schmecken, wie wir denken. Wir haben es dann nie gemacht.
Heute werden ja schon viele Insekten gegessen, in Burgern und sowas.
Das wäre dann die Nachspeise. Aber ehrlich gesagt, eben, ich weiß ja, dass die Bakterien in sich drin haben. Und will ich jetzt rausfinden, ob dieses Gift, das die Insekten, diese parasitoiden Wespen tötet, auch für mich nicht so gut ist? Oder lasse ich das einfach sein? Wahrscheinlich wäre es ungefährlich. Aber es ist halt einfach nicht ein Tier, das wirklich gegessen wird.
Ganz abgesehen davon, dass auch die süßesten Blattläuse manch einem Landwirt die Suppe ganz schön versalzen. Denn anders als Asterix und Obelix sind Fundatrixe nicht immer auf der Seite der Guten. Einige der rund 5000 Arten weltweit können krankmachende Viren übertragen, die nicht nur möglichen Feinden, sondern der Wirtspflanze schaden. Als im 19. Jahrhundert die Reblaus aus Amerika einwanderte, zerstörte sie fast den kompletten europäischen Weinbau. Heutzutage übertragen Blattläuse zum Beispiel die Strichelkrankheit bei der Kartoffel und die Gerstengelbverzwergung bei Weizen und Gerste. Aber auch viele Hobbygärtner teilen wahrscheinlich nicht Heidi Kechs Begeisterung für die Blattläuse.
Wenn du unterwegs bist und erzählst, dass du dich mit Blattläusen beschäftigst, was kommen denn dann immer für Fragen?
Die häufigste Frage ist, was ist das? Die meisten Leute, die kennen die Blattläuse fast nicht. Die Gärtner, die kennen sie und dann ist die Frage, wie werde ich die los? Und dann sage ich, keine Ahnung. Ich habe mich damit beschäftigt, wie ich ihr das Leben möglichst angenehm gestalten kann. Ich persönlich, ebenso als Hobbygärtnerin auf dem Balkon, ich zerdrücke Blattläuse. Ich finde, zerdrücken geht bei den Blattläusen ganz gut, weil das ist wahrscheinlich das sauberste Tier, das du zerdrücken kannst. Dann kann man Feinde, natürliche Feinde auch bestellen und aussetzen, also Marienkäferlarven, Schwebfliegenlarven. Und man kann, gerade wenn man jetzt als Hobbygärtner unterwegs ist, auch darauf achten, dass man halt das Leben der Feinde der Blattläuse so angenehm wie möglich gestaltet. Das heißt, ich habe Korbblütler auf dem Balkon, ich schaue, dass ich Doldenblütler habe, dass ich vielleicht auch mal eine Petersilie blühen lasse, weil das zieht Schwebfliegen an und es zieht auch Florfliegen an und die legen dann ihre Eier so ab, also mitten in die Blattlauskolonie, dass dann ihre Larven auch Blattläuse finden. Wenn du einen Garten hast, wo du keinen Platz hast für die natürlichen Feinde der Blattläuse, also dann kann so eine Blattlaus halt wirklich sich unkontrolliert vermehren und das kann dann tatsächlich richtig Schaden anrichten. Hat man einen Garten, wo es viele natürliche Feinde hat, dann hat man mehr Chancen, dass diese Blattlaus unter Kontrolle bleibt. Aber es ist auch kein Garant. Es kann auch immer noch passieren, dass sie die eine oder andere Pflanze zerstört. Also letztes Jahr haben sie mir den Koriander, den Schnittlauch und einen Salat gekillt. Dieses Jahr waren es fast die Waldeerdbeeren. Ich bin aber natürlich auch in der privilegierten Situation, dass ich keine Nahrungsmittel produzieren muss. Also wenn ich jetzt Nahrungsmittel produzieren müsste, hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Meinung von Blattläusen, weil das sind Virusüberträge, das sind wahnsinnig mühsame Viecher in den Treibhäusern. Die will man eigentlich nicht. Die machen nur Ärger. Aber ich, die eigentlich einfach ein bisschen Biodiversität habe auf meinem Balkon, für mich ist das Futter für ganz viele andere Insekten. Das ist ein Teil der Nahrungskette, den ich beobachte und wo ich schaue, was da davon profitiert. Die füttern Florfliegen, Schwebfliegen, Spinnen, Käfer, sogar gewisse Vögel gehen Blattläuse holen für ihre Jungen. Was die insgesamt für einen Einfluss haben, was die für eine wichtige Rolle spielen im Ökosystem, das ist nicht zu unterschätzen. Gerade Schadinsekten sehen wir häufig halt als Plage und das sind sie auch, also in der Landwirtschaft sind sie eine Plage, aber in der Natur sind sie ein wichtiges Puzzlestück, das halt genauso wichtig ist für das Ökosystem wie alle anderen Arten in diesem Lebensnetzwerk.
So, Zeit, die Anschauungsblattläuse aus der Plastikdose zu befreien und Daumen drücken, dass sie ihr kleines Dorf, in diesem Fall eine Witwenblume, im Schlosspark finden. Und bevor Heidi Kech den Rucksack schultert und ihre Wanderung beginnt, wollen wir noch auf der Terrasse eines Cafés etwas trinken. Doch lange hält es die Biologin nicht auf dem Stuhl.
Wir sitzen jetzt hier unter einem Lindenbaum und dann kommt es doch wieder durch. Gleich nach Blattläusen gucken.
Ja, natürlich, weil die Lindenblattläuse, die sind wirklich eine der hübschesten Blattlausarten. Wir haben hier jetzt nur ein junges, das ich gefunden habe. Das ist ganz durchscheinend gelb. Aber wenn die älter werden, dann kriegen die so schwarze Tupfen auf dem Rücken. Eine Art wie ein Zebra. Die sieht jetzt wirklich sehr, sehr jung aus und die ist auch ganz alleine. Aber wenn man die jetzt quasi lässt für die nächsten 2-3 Wochen, dann macht die ihre Babys, wenn sie dann erwachsen ist. Und dann wäre das eine Blattlaus ganz schnell eine Heerscher Blattläuse.
Und dann geht es wieder los. In diesem Fall mit Fundertrix und die schwarz-gelb getupfte Legion. Heidi Kech war das, Schweizer Blattlausforscherin, die quasi über den Zaubertrank der Blattläuse promoviert hat. Und auch wenn Hobbygärtner Blattläuse auf den eigenen Pflanzen wahrscheinlich lieber nicht sehen, könnte der Griff zur Lupe beim nächsten Befall für faszinierende Einblicke in diese geheimnisvolle Lebenswelt sorgen. Ein paar Bilder und Infos gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauohr-Honigfresser. Gartenradio Ausblick.
Die Pflanzen, um die es in der nächsten Folge geht, das sind Pflanzen, auf denen auch gelegentlich Blattläuse zu entdecken sind. In der Regel machen denen die Blattläuse aber kaum etwas aus. Sie sind sowieso ziemlich widerstandsfähig. Es geht nämlich um Semper Vivem, also immer lebende Pflanzen. Die brauchen nur ein paar Lebensbedingungen, damit das mit dem Immerleben auch klappt. Zum Beispiel den richtigen Standort.
Sehr sandig, sehr kiesig. Wir haben hier einzelne Schalen draußen, die bepflanzt sind mit denen. Und da ist ein Substrat, sieht ein bisschen aus wie ein grober Aquarienkies, aber auch so Lavastücke. Und das speichert ja weniger Wasser als zum Beispiel Erde, als Humus, und lässt das Wasser schneller abfließen. Weil das Schlimmste, was denen passieren kann, ist Staunässe. Also wenn man so Dickblattgewächse, könnte man die jetzt in ein Gefäß setzt ohne Loch, dann ist die nach 3 Tagen verfault.